Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und drei Themen. Einem Blick auf die Fußball-WM in Form einer kritischen Gesellschaftsanalyse, Kolonialismus-Erinnerung in Deutschland und die Situation von Frauen und Mädchen auf der Flucht über das Mittelmeer. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz mit Sisi Bei Musik von Ronald K. Carlos Gomez hat gemeinsam mit Glenn Jäger die Fußball-Weltmeisterschaften aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Daraus ist ein 415-seitiges Buch entstanden, das im Februar 2026 im Papirossa Verlag erschienen ist. Das Buch ist keine Ansammlung von Fußballanekdoten, sondern eine kritische Beleuchtung unserer Gesellschaft. In 23 Kapiteln geht es vom Jahr 1930 bis zur aktuellen WM in Nordamerika. Nach einem historischen Abriss zu Beginn jedes Kapitels folgt eine kritische Auseinandersetzung mit den sportlichen Entwicklungen. Nils Brock und Pamela Cuadros haben für den Süd-Nordfunk ein Interview mit Carlos Gomez geführt.
Ja, herzlich willkommen hier zum Interview bei Radio Onda. Heute habe ich hier jemanden in der Leitung, der kein Unbekannter beim Nachrichtenpool Lateinamerika ist, Carlos Gomez. Zusammen mit Glenn Jäger hat er das Buch Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft geschrieben und darüber wollen wir heute sprechen. Ganz kurz zu Carlos, also ich würde ihn vorstellen als kritischen Historiker, Spurensucher und Fußballverrückten. Stimmt diese Formel, Carlos?
Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Fußball verrückt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Fußballfan schon.
Du schreibst selber oder ihr schreibt selber im Buch, die Geschichte der WM ist eigentlich auserzählt. Warum noch ein neues Buch?
Weil wir eben nicht nur uns auf das Fußballerische konzentrieren wollten, sondern auf das Globalpolitische. Und man spricht ja in den letzten Jahren immer mehr von der Vereinnahmung von der Fußball-WM durch autokratische Regierungen, jetzt in Katar oder jetzt auch durch Donald Trump in den USA. Aber tatsächlich wird oft vergessen, dass diese Vereinnahmung schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten begonnen hat. Zum Beispiel direkt bei der zweiten Fußball-WM, die in Mussolinis Italien stattgefunden hat. Deshalb also dieses Sportwashing, diese Beziehung zwischen Fußball-Großereignissen und politische Großmächte ist leider nichts Neues, sondern etwas, was es schon in den 1930er Jahren gab.
Und anstatt zu sagen, ja, die WM der Männer, in dem Fall vor allem des Fußballs, war auch immer ein Ort der Völkerverständigung und ein großes Fest, da schreibt ihr ja auch, dass sich in dieser Geschichte eigentlich auch gut die Spuren des Kolonialismus nachlesen lassen bis ins Heute. Wenn wir von Lateinamerika darauf schauen, möchte ich mir so ein bisschen die Frage, inwiefern Lateinamerika dabei aber auch ein bisschen Komplize geworden ist. Denn was im Buch auch klar wird, ist, dass lange Zeit vor allem Teams nur aus den Amerikas und aus Europa teilgenommen haben und vor allem Asien und Afrika es schwer hatten. Also ist Lateinamerika da auch ein bisschen Komplize und Opfer in einer Rolle?
Genau, also je nach Kontext ist vor allem Südamerika Komplize und Opfer. In welchen Situationen war Südamerika ein Opfer? Zum Beispiel, was die Austragungszeit der WM angeht. Also die erste WM fand in Uruguay statt und schon damals wollte Uruguay natürlich das Turnier im eigenen Sommer haben. Aber die europäischen Verbände haben sich geweigert und haben es erzwungen, dass die WM 1930 in Uruguay und ab dieser WM auch jede WM bis 2022. Aber klar, wenn es darum ging, zum Beispiel um die Teilnehmerzahl, da war Südamerika eigentlich oft auch eher favorisiert, zusammen mit Europa. Nicht so krass wie Europa, aber auch Südamerika hatte in den ersten WMs immer einige Teilnehmer dabei. Und später stand die FIFA oft einfach auf der Seite der Militärdiktaturen in Lateinamerika. Chile nach dem Putsch von Pinochet. Direkt nach dem Putsch sollte ein Spiel für die WM-Qualifikation stattfinden, also im November 1973, und zwar im Nationalstadion von Santiago. Und das Spiel war interessanterweise gegen die Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat sich geweigert, in einem Stadion zu spielen, in dem Wochen vor diesem Spiel noch Personen gefangen gehalten wurden. Dieses Nationalstadion war ja zu einem Gefangenenlager umfunktioniert worden. Und dort wurden viele Menschen gefangen gehalten, gefoltert, sogar ermordet. Aber die FIFA hat das Spiel trotzdem dort angesetzt. Und die Sowjetunion hat am Ende dieses Spiel boykottiert. Und so hat sich Chile zum Beispiel für die WM 1974 qualifiziert, weil die Sowjetunion nicht angetreten ist. Und 78 ist ja die WM in Argentinien. Also während Argentinien eine Militärdiktatur unter Jorge Videla hatte, hat die FIFA dort die WM ausgetragen. Und die Personen in Buenos Aires, in einem der größten Gefängnissen, das war wenige hundert Meter vom Estadio Monumental entfernt, also während die Personen dort gefoltert wurden, während sie in ihren Zellen waren, haben sie gehört, wie das Publikum im Stadion feiert. Und das war dann eine besonders unmenschliche und dramatische Situation für diese Gefangenen.
Ja, du hast jetzt schon weit ausgeholt, viele Fragen vorweggenommen, aber wieso gab es überhaupt ein Spiel zwischen der Sowjetunion und Chile? Also wieso gab es interkontinentale Qualifikationen?
Also die Startplätze waren natürlich von Anfang an sehr umkämpft und um zu versuchen, allen gerecht zu werden, hat die FIFA dann eben oft interkontinentale Playoffs spielen lassen. Und das war dann eben zufälligerweise die Sowjetunion und Chile, die da gegeneinander antreten mussten. Also bei der ersten WM, das war die einzige WM, wo es noch keine Qualifikation gab. Damals hat die FIFA alle 42 Mitglieder eingeladen. Die meisten sind nicht angereist, weil es einfach viel zu umständlich war, nach Uruguay zu fahren. Damals aus Europa, Afrika oder Asien musste musste man mit dem Schiff reisen und viele Fußballspieler waren damals, die meisten, noch Amateure. Deshalb würde das auch bedeuten, insgesamt 2 Monate ohne berufliche Einnahmen. Also das war alles nicht so leicht damals, aber zur ersten WM waren alle Mitglieder eingeladen. Ab der zweiten WM 1934 hat man dann angefangen, eben die Teilnehmerzahl auf 16 zu reduzieren und ja, damit die afrikanischen und asiatischen Länder auch spielen können, hat man dann angefangen, diese interkontinentalen Playoffs zu machen, sodass lange Afrika und Asien keinen festen Startplatz hatten, was eben Teil dieses diskriminierenden Systems war.
Wie kam es denn, dass die erste WM in Uruguay stattgefunden hat? Weil das klingt jetzt erstmal nicht so eurozentristisch, wie man das bei der FIFA sonst vermuten würde.
Das war eine sehr pragmatische Entscheidung. Also 1930 war die WM noch kein so großes Turnier. Die finanzielle Lage war alles andere als stabil. Deshalb hat man ein Gastgeberland gesucht, das bereit war, wenigstens die Reise und Unterkunft für alle Teilnehmer zu bezahlen. Und tatsächlich hat sich nur Uruguay bereit erklärt, das zu machen. Uruguay war ja damals ein politisch gesehen recht stabiles, demokratisches und sogar fortschrittliches Land und hatte dort auch einige Mäzenen, die sich bereit erklärt hatten, die erste WM finanziell zu unterstützen und deshalb wurde dann Uruguay ausgesucht. Aber man hatte tatsächlich von Anfang an dann ein Rotationsprinzip entwickelt, also einmal Europa, einmal Amerika, aber die europäischen Funktionäre haben sich oft nicht daran gehalten, sodass es einige Male vorkam, dass die WM dann 2-mal hintereinander in Europa stattfand. Also die Absprachen mit ihren lateinamerikanischen Kollegen dann einfach ignoriert.
Bereits in der ersten WM ist auch dokumentiert im Buch, wie dort auch rassistisch gesprochen wurde über Nachfahren versklavter Menschen wie José Leandro Andrade aus Uruguay, der damals sehr bekannt war. Das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durchs Buch. Also gibt es da eine Lernkurve an irgendeiner Stelle bis zum heutigen Tag?
Natürlich hat sich die Situation verbessert. Man muss ja sehen, dass am Anfang und traurigerweise auch in Lateinamerika zum Beispiel die Diskriminierung noch sehr groß war. Anfang des 20. Jahrhunderts durften schwarze Spieler in vielen südamerikanischen Ländern nicht in Vereinen und schon gar nicht in der Nationalmannschaft Fußball spielen. In Brasilien war das sogar gesetzlich geregelt, dass schwarze Spieler nicht für die Nationalmannschaft spielen durften. Und Uruguay war eben damals die Ausnahme. Und das war dann natürlich eine poetische Antwort, eine symbolische, kräftige Antwort auf dem Rasen, dass Uruguay das Fußballturnier der Olympischen Spiele 1924 und 28 gewann und dann auch sofort die erste WM 1930. Und das mit einem Nachfahren von afrikanischen Sklaven, José Leandro de Andrade, als großer Star. Aber tatsächlich wurden dann auch viele Spieler aus den Überseegebieten, ne, von den europäischen Kolonialmächten rekrutiert und spielten dann für Frankreich, für Portugal, während die FIFA es verboten hatte, überhaupt Freundschaftsspiele gegen Algerien auszutragen. Also es gab lange, auch wirklich von Seiten der FIFA, eine Diskriminierung des Fußballs in Afrika und Asien.
Ja, und doch muss man sagen, wenn man an Vinicius Junior heute denkt, beispielsweise bei Real Madrid, ist eben auch dieser Ausbruch von Rassismus immer wieder ein Thema.
Fußball spiegelt unsere Gesellschaft wieder. Deshalb, wenn wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, ist es leider auch eine logische Konsequenz, dass es auch im Fußball Rassismus gibt. Aber tatsächlich hat der Fußball in diesem Bereich auch oft starke Kontrapunkte gesetzt. Also zum Beispiel auch, wenn man daran denkt, wie die französische Mannschaft 1998 die WM gewann mit einer extrem multikulturellen Auswahl. Oder selbst die deutsche Nationalmannschaft 2006 und dann 2014 mit vielen Spielern mit Migrationshintergrund. Also es gibt auch viele Beispiele, in denen der Fußball dazu beigetragen hat, dass diese Idee des konstruktiven, positiven Multikulturalismus verbreitet wird. Aber natürlich kann der Fußball jetzt nicht tiefgründige gesellschaftliche Probleme alleine lösen.
Was auch auffällig wird nach der Unterbrechung der Fußball-Weltmeisterschaften infolge des Zweiten Weltkriegs, die erste WM, die dann wieder stattfindet, 1950 in Brasilien. Auch da gibt es schon die ersten Auffälligkeiten von Altnazis. Nazis und Faschisten, die doch in den Fußballverbänden präsent sind. Und wahrscheinlich wird es dann auch nochmal sehr deutlich, vor allem 78 bei der WM in Argentinien, als es ja Begegnungen gab mit Nazi-Verbrechern, die in Argentinien Zuflucht gefunden hatten und deutschen Spielern und gleichzeitig auch dem Versuch, in irgendeiner Art und Weise Solidarisierung mit den Opfern der Diktatur zu unterbinden.
Ja, also und leider muss man auch sagen, dass der DFB in dieser Geschichte keine konstruktive Rolle gespielt hat. Ganz im Gegenteil, nach dem WM-Sieg 1954 hat der DFB-Präsident Pecco Bauwens gesagt, dass der Sieg der deutschen Mannschaft zeigt, was das Führerprinzip im guten Sinne des Wortes bewirken kann. Und tatsächlich war dann auch der Deutsche Fußballverband auch in den 60ern und 70er Jahren extrem konservativ. Wie gesagt, ja, in der WM 78 wurde ein ehemaliger Nazi-Offizier im WM-Quartier der deutschen Mannschaft offiziell empfangen. Verschiedene Funktionäre und auch Berti Vogt, damals glaube ich Kapitän der deutschen Mannschaft, haben sich positiv über die argentinische Militärdiktatur geäußert, jetzt herrscht hier Ordnung. Das war sicherlich ein Armutszeugnis für den Deutschen Fußballverband, also für den Fußballverband der BRD.
Ja, Sepp Maier soll ja damals versucht haben, zumindest auch zu einer von den Demonstrationen zu gehen, von den Mardes de la Plaza de Mayo.
Mardes de la Plaza de Mayo, genau.
Und wurde dann davon abgeraten und auch eingeschüchtert. Ich habe heute früh ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit der Vorsitzenden des Sportausschusses, Aydan Özegüz von der SPD. Und die meinte, dass es natürlich sehr begrüßenswert ist, wenn Spieler auch eine politische Haltung vertreten. Da scheint sich zumindest auf der Ebene ja schon was auch verändert zu haben.
Ne, klar, aber auch schon früher gab es immer wieder Beispiele. Auch Argentinien 78. Der argentinische Trainer Menotti, der ein Gegner der Militärdiktatur war, hat nach dem Spiel bei der Pressekonferenz gesagt, meine talentierten, klugen Spieler haben die Diktatur der Taktik und den Terror der Systeme besiegt. Also das war dann eben eine klare Botschaft gegen das Terrorsystem und der Terrorherrschaft dieses Regime. Und auch Maradona in den 80er Jahren hat sich oft sehr offen und sehr klar gegen die Korruption in der FIFA, gegen die Durchkommerzialisierung des Fußballs und auch gegen die Unterstützung von Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen im Fußball oder in Bezug auf den Fußball gesprochen.
Hast du da in dem Fall einen Lieblingsspieler, was die politische Aktivität angeht oder auch die Haltung Sócrates, Maradona, irgendein anderer?
Sócrates und Maradona sind natürlich sehr bekannte Beispiele. Meine Lieblingsreferenz ist aber vielleicht tatsächlich ein eher unbekannterer Spieler, McLoufi. Das ist ein algerischer Spieler, der in den 50er Jahren in Frankreich gespielt hat und auch damals schon für die französische Nationalmannschaft gespielt hat und ein Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft war. Und er hat auf die Teilnahme bei der WM 58 verzichtet, um stattdessen für diese inoffizielle algerische Nationalmannschaft zu spielen und mit dieser von der FIFA eigentlich verbotenen Mannschaft durch die Welt zu touren und Freundschaftsspiele zu machen und Geld für die algerische Befreiungsarmee zu sammeln. Das finde ich natürlich bemerkenswert und bewundernswert.
Mhm. Ja, in dem Buch gibt es noch ganz viele andere Geschichten zu entdecken. Ich finde es sehr spannend, wie auch Mexiko es geschafft hat, die Austragung zweimal an sich zu reißen. Einmal 1970, weil es Argentinien ausgestochen hat, die damals nur schwarz-weiß hätten übertragen können, wie es im Buch dargestellt ist. Also dann nochmal 1986, als die WM eigentlich nach Kolumbien gehen sollte und Mexiko wieder am Drücker gewesen ist. Also es gibt da viel zu lesen, auch nochmal über die WM 2014 in Brasilien natürlich. Und mit Blick darauf, wo kurz nach der aus brasilianischer Sicht verlorenen, vergeigten WM zu Hause dann eine Art sanfter Putsch, ein sehr umstrittenes Amtsenthebungsverfahren der damals amtierenden Präsidentin Dilma Rousseff stattgefunden hat und man sich an die Bilder erinnert, wo vor allem dann auch die Rechte sehr oft im Nationaltrikot auf der Straße gekommen ist, sodass jetzt in Brasilien schon viele hoffen, dass Brasilien möglichst weit kommt bei dieser WM, denn da stehen auch noch Wahlen an dieses Jahr, also so eng liegt dann Politik und Sport oft doch zusammen.
Es ist ein traurige starkes Phänomen, dass nationalistische Bewegungen versuchen, sich ja, also gewisse Symbole zu vereinnahmen, eben auch das Nationaltrikot. In Brasilien ist es tatsächlich geglückt. Die Bolsonaro-Bewegung hat es geschafft, dieses gelbe Trikot von Brasilien damals für sich zu vereinnahmen, sodass viele linke Freunde, die ich habe, dann dieses Trikot nicht mehr tragen wollten. Interessanterweise hat dann auch die brasilianische Fußballmannschaft während der Copa America, die in Brasilien stattfand, öfter mit Retro-Trikots gespielt und mit anderen Farben, mit den alten Farben, die Brasilien hatte, weiß und blau. Offiziell war das einfach, um das Jubiläum der Copa America zu feiern, aber viele denken, dass das eben auch eine Antwort auf diese Vereinnahmung der gelben Trikots durch die Bolsonaro-Bewegung war.
Ja, und dahinter steht natürlich auch die FIFA. Es geht viel ums Geldverdienen, es geht aber auch um Ideologie und um Männerfreundschaften. Also die Preisvergabe, ein extra geschaffener Friedenspreis der FIFA für Donald Trump, überreicht vom FIFA-Präsidenten. Das genau haben wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer noch im Kopf. Ja, wenn man die FIFA immer so betrachtet als Organisator von den WMs, gab es eigentlich auch mal sowas wie eine linke Phase in diesem Verein, oder ist der immer schon genau sehr weit rechts und genau Business as usual gewesen?
Also man muss sagen, dass die FIFA ja immer eher konservativ und auf der Seite von den großen europäischen Mächten stand. Aber früher war die FIFA, glaube ich, schon ein bisschen demokratischer. Heute hat man echt den Eindruck, dass die FIFA eine One-Man-Show von Infantino ist und er hat das Sagen und alles, was er machen möchte, wird durchgewinkt. Aber früher gab es eben viele Entscheidungen, die dann von verschiedenen FIFA-Gremien getroffen wurden und deshalb auch die WM 62 in Chile, das war zum Beispiel eine sehr interessante Entscheidung, weil Chile war damals wirklich noch ein eher armes Land in Südamerika und hatte damals noch gar kein TV-Übertragungssystem. Und diese WM war dann für Chile wirklich ein wichtiger Impuls für die eigene Modernisierung und Entwicklung der Infrastruktur. Und durch diese WM sind erst in Chile dann Investoren aufgetaucht, die eben dieses Fernsehübertragungssystem aufgebaut haben oder auch dann eben die Sportinfrastruktur im Land verbessert haben.
Letzte Frage, was erwartest du Hinblick auf die jetzige WM, nicht unbedingt wer Weltmeister wird, sondern auch angesichts der politischen Lage in den USA, vor allem die unmenschliche Abschottungs- und Abschiebepolitik, die Übergriffe von ICE auf Migrantinnen, die ja fast täglich irgendwo auch in den Medien auftauchen. Rechnest du auch mit Protesten oder dass die WM vielleicht da auch nochmal den Blick drauf schärfen wird?
Ja, also ganz ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass es die US-Regierung vielleicht schaffen würde, jetzt während der WM eben die Skandale zu reduzieren, einfach um das eigene Image ein bisschen zu verbessern. Aber momentan die Nachrichten, die uns diese Tage erreichen, sind echt besorgniserregend. Die usbekische Mannschaft wurde vor wenigen Tagen vor einem Freundschaftsspiel in New York gründlich kontrolliert von Sicherheitskräften mit Hunden, die das Gepäck aller Spieler und aller Funktionäre da durchsucht haben. Es gibt Personen aus den Delegationen vom Irak und vom Iran, die kein Visum erhalten haben. Also das ist wirklich unglaublich, wie diese rassistische Diskriminierung auch vor den offiziellen Delegationen keinen Halt macht. Und das ist ein Skandal, aber ich rechne nicht damit, dass es von den Verbänden großartig Proteste geben wird, weil alle Verbände auf der Welt eben von den Geldern der FIFA abhängig sind und deshalb auch nicht zu sehr auf Konfrontationen gehen wollen. Aber ich denke, dass die Lage so kritisch ist, dass die Verbände sich da wirklich zusammenschließen sollten und protestieren sollten. Und ich will nicht wissen, was dann mit den einzelnen Fans passieren wird. Vor allem aus diesen Ländern, das ist ja wieder eine rassistische Diskriminierung. Ich denke nicht, dass die deutsche Delegation große Probleme haben wird oder dass deutsche Fans Probleme haben werden, aber eben Fans von afrikanischen und asiatischen Ländern vor allem oder eben auch zentralamerikanisch.
Ja, wir werden hören in den nächsten Tagen, wie diese Geschichte weitergeht. Also fest steht, Fußball bleibt auch politisch und wer mehr darüber erfahren und vor allem lesen will, dem sei hier nochmal der Blick ins Buch Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft von Carlos Gomez und Glenn Jäger empfohlen. 400 Seiten, da kann man sich auch mal bei einem langweiligen 0-0 die Zeit vertreiben. Vielen Dank dir, Carlos, für das Gespräch und ja, wem auch immer dein Herz gehört bei dieser WM, viel Erfolg euch.
Okay, vielen Dank und danke für die Einladung.
Griff nach Gold ist im Februar 2026 im Papirossa Verlag erschienen.
Frisch und munter,
aktuell und informativ,
objektiv, subjektiv, alternativ.
Und überhaupt.
Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Alle weiteren Informationen unter
www.froh.at.
In Deutschland wird, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern, wenig an die Kolonialgeschichte erinnert. Und das, obwohl viele Organisationen seit Jahrzehnten dafür kämpfen. Doch warum fällt dieser Schritt bis heute so schwer? Was bedeutet es für die Betroffenen, wenn sie die Anerkennung ihrer eigenen Geschichte immer wieder selbst einfordern müssen? Darüber sprach Radio Dreieckland mit Tahir Della. Er ist Teil des Vorstands von Decolonize Berlin und spricht für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
Als im Mai der offene Brief zur Kolonialismuserinnerung im Bundestag übergeben wurde, stand dieser Moment ja in einer jahrzehntelangen Kontinuität antirassistischer und schwarzer Organisierung. Was hat dieser Augenblick für Sie persönlich, aber aus Ihrer Sicht aber auch für viele Menschen bedeutet, die sich seit Jahrzehnten für die Anerkennung kolonialen Unrechts einsetzen?
Tatsächlich war es für uns insgesamt ein großer Teilerfolg, dahingehend zumindest, dass hier bemerkbar wird, dass in den deutschen Parlamenten, im Bundestag zum Beispiel, dieses Thema mehr und mehr zur Kenntnis genommen wird oder auch ernst genommen wird. Und tatsächlich ist es so, dass wir eben sehr lange darum gekämpft haben, sichtbar deutlich zu machen, inwieweit die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte auch uns befähigt, aktuelle Themen zu bearbeiten und auch zu beantworten. Und jetzt, dass das sozusagen jetzt aus dieser Zivilgesellschaft herausgetragen wurde in die Parlamente, ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, der Merkmal macht, sozusagen, wo wir gerade aktuell stehen bei der Debatte.
Der offene Brief trägt ja den Titel, der Bund hat eine Pflicht zur Kolonialismus-Erinnerung. Warum ist diese Forderung für schwarze Communities und andere von kolonialem Unrecht betroffene Menschen mehr als eine symbolische Frage der Erinnerung?
Geschichtsschreibung in Deutschland ist ja sehr stark geprägt von Auslassungen und Nichterzählungen, die aber stattgefunden haben. Und tatsächlich ist es eben auch hier so, dass die Erfahrungen von schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft während der Kolonialzeit immer noch sozusagen ein Trauma da mit sich bringen. Das heißt also, wir wollen nicht jetzt in Konkurrenz zu anderen Erinnerungspraxen beispielsweise antreten, sondern im Gegenteil deutlich machen, es braucht eine inklusive Erinnerungspraxis. Und das bedeutet eben auch, dass die Themen, die bisher eben nicht bearbeitet worden sind, das ist die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte unter anderem, dass die eben Teil dieses gesamten Prozesses der Erinnerung werden und zwar nicht nur symbolisch im Sinne von damit das Thema abzuhaken, sondern tatsächlich eben auch das zu einer Erzählung zu machen, die uns, wie gesagt, befähigt, die Herausforderungen der Gegenwart, der Zukunft zu beantworten.
Was verstehen Sie unter inklusiver Erinnerungspraxis?
Es gibt eben ganz viele Auslassungen. Die Erfahrung von Sinti und Roma beispielsweise, die Erfahrung von Menschen afrikanischer Herkunft oder schwarzer Menschen beispielsweise, die kommen in dieser Narrative, in dieser Erzählung eben meist randständig nur vor, wenn überhaupt. Und das muss Teil dieser Erinnerungspraxis insgesamt sein, weil wir als Gesellschaft natürlich immer wieder nachdenken müssen, inwieweit wir Tendenzen jetzt aktuell gerade das Erstarken der politischen Rechte zum Beispiel beantworten wollen. Und kann es dazu sagen, zu einem Zusammenschluss geben von Communities, die eben unter Verfolgung gelitten haben beispielsweise, dass die sich gemeinsam erinnern, gemeinsam gedenken, aber auch deutlich machen. Es gibt Unterschiede im Gedenken und es muss eben auch deutlich werden, dass eben dieses Weglassen von Erfahrungen nur dazu führt, dass wir eben Geschichten unsichtbar machen. Und das sollte tatsächlich ein Thema beendet werden.
Was bedeutet es denn für die Menschen, die diese Arbeit, nämlich die schwarzen Initiativen und die antirassistischen Gruppen, die ja seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass koloniales Unrecht sichtbar wird, dass diese Menschen immer wieder das selbst einfordern müssen?
Es ist gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Also wenn wir uns erinnern, nach 1945, nach dem Ende des deutschen Faschismus, war es ja auch die Zivilgesellschaft, die sehr lange dafür gekämpft hat, das Gedenken, das Erinnern hier in Deutschland zu organisieren. Das wurde zum Teil von der Politik entweder verhindert oder auch tatsächlich ignoriert. Und auch hier hat es sehr lange gedauert, bis das eben Teil des gemeinsamen Gedenkens wurde in Deutschland. Das ist natürlich auch die Erfahrung, die wir machen müssen, also Menschen afrikanischer Herkunft, schwarze Menschen, dass dieses drum Kämpfen natürlich auch deutlich macht, oder so. Es geht ums Sichtbarmachen, es geht ums Hinsehen und gesehen werden. Und tatsächlich eben Teil eines gesellschaftlichen Prozesses zu werden, der dann wiederum dazu führt, eben, dass unsere Erfahrungen auch ernst genommen werden. Rassismus ist ja kein Thema, das jetzt irgendwie weit zurückliegt oder nicht mehr existiert. Im ganzen Gegenteil ist es der Fall. Und das gehört eben dazu, zu dieser Erzählung, dass wir erinnern und gedenken und auch deutlich machen, was wir für die Gegenwart und für die Zukunft wollen.
In dem offenen Brief, der dem Bundestag übergeben wurde, wird ja das neue Gedenkstättenkonzept kritisiert. Denn dort wird weiterhin koloniales Unrecht lediglich randständig behandelt werden und soll gerade keinen festen Platz in Deutschland erhalten. Jedoch schon seit langem wird ja ein zentraler Lern- und Erinnerungsort zum deutschen Kolonialismus gefordert. Warum reicht es nicht aus, dass das Thema weiterhin dezentral in Projekten und Initiativen bearbeitet wird? Was würde denn ein zentraler Ort verändern?
Die Orte, die über die Republik verstreut sind, die es jetzt schon gibt, in Museen, in Institutionen, Sammlungen, aber auch im öffentlichen Raum, die sollen natürlich weiter fortbestehen bzw. ausgebaut werden. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch einen zentralen Gedenkort, der eben dieses Unrechtsverhältnis, dieses Menschheitsverbrechen, Versklavung, Kolonisierung thematisiert und auch aufgreift als Thema, das in Deutschland eben eine ganz klare Rolle spielen muss. Und ich glaube, dass sozusagen die Parallelen, die es eben gibt, Stichwort Holocaust-Mahnmal in Berlin beispielsweise, die machen ja deutlich, dass eine Einschreibung in dem öffentlichen Raum, eine Einschreibung in die Geschichtserzählung dazu führt, dass wir eben gemeinsam als Gesamtgesellschaft uns diesem Thema auch widmen, ohne davor eine Scheu zu haben. Und klar ist natürlich auch, dass diese Orte staatlich, politisch gewollt sein müssen. Das heißt also, dieses drum ringen, dieses drum kämpfen, muss irgendwann aufhören und muss deutlich werden, hier will die Gesamtgesellschaft eine Veränderung, ein Teil dieser Geschichtsschreibung werden. Und das ist nicht nur die Aufgabe von schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, sondern von der gesamten Gesellschaft.
Kolonialismus bedeutet ja immer auch Macht, die Macht anderer Menschen definieren zu können und ihre Stimmen zu übergehen, Erfahrungen unsichtbar zu machen. Dann kann man ja durchaus als Zwischenfazit bis jetzt unseres Gesprächs ziehen, dass es weiterhin Kontinuitäten von diesem Kolonialismus in der heutigen Erinnerungspolitik gibt.
Absolut, und wir müssen uns die globalen und lokalen Verhältnisse einfach mal anschauen. Die sind eben ganz stark von kolonialen Wirksamkeiten, Kontinuitäten geprägt. Wenn wir uns anschauen, Themen wie Migration und Flucht beispielsweise, die Veränderung des Klimas beispielsweise, die Handelsungerechtigkeiten oder die Konflikte, die weltweit stattfinden, sind sehr, sehr viele oder auch davon geprägt von diesen kolonialen Kontinuitäten. Wir brauchen tatsächlich endlich mal eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, mit diesem Querschnittsthema Dekolonisierung beispielsweise, um auch hier zu adressieren, es geht nicht nur um den öffentlichen Raum, es geht nicht nur um Denkmäler oder Straßenumbenennungen. Es geht wirklich darum, die Gesellschaft als Gesamtes mal auf den Prüfstand zu stellen und zu überprüfen, inwieweit diese kolonialen Kontinuitäten unser Leben tatsächlich beeinträchtigen und was wir bereit sind, dagegen zu unternehmen.
Im offenen Brief wird kritisiert, dass die betroffenen Communities bei der Erarbeitung der Gedenkstättenkonzeption kaum einbezogen wurden. Ist das ein Einzelfall oder geht es hier ein grundsätzliches Muster?
Bedauerlicherweise nicht. Also einer der Gründe wird wahrscheinlich sein, dass diese Stimmen, diese kritischen Stimmen, natürlich mehr wollen als symbolische Maßnahmen, die alljährlich ritualisierten Gedenken beispielsweise ausmachen. Und hier deutlich zu machen, es braucht einen Blick auf die Strukturen, es braucht einen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, es braucht ein breiteres Verständnis von Herrschafts- und Machtverhältnissen, die klar machen, also die sind eben nicht weit zurückliegend, sondern die sind gegenwärtig. Und wenn wir sie nicht adressieren, werden sie weiter unser Leben oder unsere Lebensqualitäten beeinträchtigen. Also das sind ganz große Schritte und ich glaube, dass die Politik oft, ich will jetzt nicht sagen Angst hat, aber Bedenken hat, diese aufzugreifen, weil sie eben sehr komplex sind und natürlich nicht nur BefürworterInnen findet, sondern auch tatsächlich auch Menschen findet, die sagen, das liegt so weit zurück, die deutsche Kolonialgeschichte beispielsweise, wir müssen uns dann nicht kümmern und wir können das getrost weiterhin sozusagen auslassen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt ja durchaus Stimmen, nicht nur dezidiert aus rechten Kreisen, sondern das geht ja bis in die Mitte der Gesellschaft, die sagen, Deutschland hat eine ausgeprägte Erinnerungskultur, man könne nicht jedes historische Unrecht gleichermaßen wieder gut machen. Was antworten Sie diesen Stimmen?
Es geht weniger ums gleichermaßen bearbeiten oder erinnern, sondern es geht eher darum, nochmal eine inklusive Erinnerungspraxis zu entwickeln. Und das heißt eben, dass wir die Leerstellen, die noch existieren, und das ist die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte zum Beispiel, dass wir damit sozusagen anfangen, diese Teil des gesamtgesellschaftlichen Gedenkens werden zu lassen. Denn es geht hier nicht um Konkurrenzen oder es geht nicht darum, die anderen Erfahrungen sozusagen zu negieren oder zu relativieren, sondern es geht eher darum, gemeinsam zu lernen voneinander, inwieweit wir gedenken, inwieweit wir erinnern und aufarbeiten wollen. Und da gibt es ganz viele Vorbilder. Wir hatten jetzt in Hamburg dieses Jahr, also im Frühjahr, ein Netzwerk treffen, SED-Gedenkstättenakteure, NS-Gedenkstättenakteure und Akteure aus der postkolonialen Bewegung, die sich zum ersten Mal sehr umfangreich damit beschäftigt haben, das Thema des gemeinsamen Gedenkens, und dabei unisono sozusagen zu hören, dass es eine inklusive Praxis braucht.
Nochmal zurück zu dem offenen Brief. Der Brief wurde ja im Bundestag an die beiden Abgeordneten Sven Lehmann und Abid Tesfayesus übergeben. Wie erleben Sie diese Übergabe? Denken Sie, dass der Bundestag die Forderungen ernsthaft prüfen, als ernsthafte politische Aufgabe verstehen wird?
Das wäre natürlich zu wünschen, wobei für mich persönlich ist es erstmal ein Schritt überhaupt, dass wir hier eine Arbeit fortsetzen, die ja schon seit einigen Jahren geht. Also die Kolleginnen, die genannten aus dem Bundestag, sind ja schon länger mit uns im Austausch, im Gespräch, wie wir dieses Thema immer wieder auf die Agenda setzen können unter unterschiedlichen Aspekten. Und hier wird doch schon deutlich, dass es eben PolitikerInnen gibt in den Bundestag, in den Landesparlamenten, die dieses Thema durchaus ernst nehmen und auch bearbeiten wollen. Das wird nicht eins zu eins sofort zum Erfolg führen, das wäre nicht realistisch genug. Aber ich glaube, dass sozusagen damit eine Kontinuität geschaffen wird, die dann zumindest klar macht oder so, es ist ein Thema, was man nicht übersehen kann.
Was würde sich denn in Deutschland konkret verändern, wenn die koloniale Dimension konsequent anerkannt würde? Also nicht nur eine äußerliche Anerkennung, sondern im Selbstverständnis von Menschen, aber auch von Institutionen vielleicht?
Na, ich glaube, dass diese Aufarbeitung von Unrechtsverhältnissen, Machtverhältnissen schon dazu beitragen kann, dass wir die Gesellschaft anders gestalten. Die ist ja insgesamt natürlich von sehr vielen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten geprägt nach wie vor. Es gibt rassistische Verhältnisse, es gibt Antisemitismus nach wie vor. Also ganz viele Ismen, die unser tägliches Leben mitbestimmen tatsächlich und zum Teil auch sehr bedrohlich mitbestimmen. Und ich glaube, dass wir in die Lage versetzt werden, diesen Kräften entgegenzuwirken, wenn wir eben tatsächlich hier auch nochmal eine inklusive Gedenk- und Erinnerungspraxis entwickeln, die eben auch nicht bloß zurückschaut, sondern eben auch nach vorne schaut. Was, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben?
Herr Deller, zum Schluss gefragt, Sie begleiten diese Debatten und initiieren sie seit Jahrzehnten. Allzu oft ja auch gegen Widerstände und trotz allem, so habe ich den Eindruck, mit viel, viel Energie. Was gibt Ihnen bei dieser Arbeit und aller Widerstände zum Trotz das Gefühl, dass sich etwas bewegt, so langsam Veränderungen dann im Alltag vielleicht auch sein mögen?
Wir haben jetzt hier im Herbst, also im Frühjahr, ein Erinnerungskonzept vorgelegt, in Berlin beispielsweise. Es gibt regelmäßig große und kleine Veranstaltungen, es gibt Projekte, es gibt Veranstaltungen, die eben sich genau mit diesen Themen befassen, auf unterschiedlichste Art und Weise, dieses Querschnittsthema auch wirklich immer wieder reinzutragen. Und ich glaube, es ist in den letzten 10, 20 Jahren doch relativ erfolgreich gewesen, wenn auch das immer noch sehr begrenzt in Berlin, Hamburg und Bremen oder auch Frankfurt stattfindet, wir schon merken, dass diese Diskurse Fuß fassen in diesen Rhythmus dieses Wegschauens, in dieses Rhythmus dieses Ignorierens. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren auch weitere Erfolge erzielen werden.
Zu hören war ein Gespräch über die Erinnerungskultur von Deutschland in Bezug auf dessen Kolonialgeschichte. Der Internationale Tag der Flucht am 20. Juni erinnert an Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, oft aus Angst, Gewalt oder existenzieller Not. Ihre Geschichten erinnern uns daran, wie wichtig Schutz, Solidarität und faire Chancen sind. Ende 2025 waren es weltweit 117,8 Millionen Menschen. Gründe für eine Flucht können sehr unterschiedlich sein. Die Flucht über das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Migrationsrouten weltweit. Insbesondere Frauen und Mädchen sind bereits vor oder während der Flucht massiver Gewalt ausgesetzt und geraten auf See in akute Lebensgefahr. Radio Dreieckland sprach mit Jovita Panda von der zivilen Seenotrettung SOS Humanity.
Wenn über die Flucht über das Mittelmeer berichtet wird, dominieren oft Zahlen und politische Schlagworte. Sie waren mehrfach als Menschenrechtsbeobachterin auf der Humanity 1 im Einsatz. Welche Geschichten von Frauen gehen in der öffentlichen Debatte über Flucht Ihrer Meinung nach besonders häufig verloren?
Ja, allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass insgesamt die Erfahrungen von Frauen in öffentlichen Debatten sozusagen gar keinen Platz finden. Es geht meistens entweder um Zahlen oder um junge Männer, über die gesprochen wird. Und es gibt viele Geschichten, man kann über alleinreisende Mädchen sprechen, über die sexualisierte Gewalt, die sie auf der Flucht erfahren, aber auch über ihre Stärke und Resilienz. Und was mich immer viel beschäftigt, sind Mütter auf der Flucht, die ihre Kinder zurücklassen müssen in Libyen. Darüber sprechen wir immer wieder, wo nicht alle Familienmitglieder gemeinsam die Flucht bestreiten können, sondern ein, zwei Familienmitglieder die Überfahrt wagen und die anderen noch verharren müssen, bis das Geld zusammengefunden werden kann. über Mütter, die mit Babys fliehen, die vielleicht auch nur wenige Monate alt sind. Oder auch immer wieder haben wir Mütter an Bord, die gerade erst Kinder zur Welt gebracht haben und vor wenigen Tagen eben mit diesen Babys die Flucht bestritten haben. Und das ist irgendwas, was ganz, ganz unvorstellbar für mich ist und was in der Öffentlichkeit im Narrativ nicht vorkommt, sondern wo eher ein Vorwurf gemacht wird, oft an Mütter, dass sie die Kinder in Lebensgefahr begeben und wo gar nicht gesehen wird, aus welcher Not heraus das entsteht.
Frauen und Mädchen tragen auf der Fluchtroute über das Mittelmeer ja ein besonders hohes Risiko. Welche konkreten Belastungen oder Gefahren begegnen gerade Frauen und Mädchen nach Ihren Beobachtungen?
Allgemein kann man sagen, dass Frauen und Mädchen besonders vulnerabel auf der Flucht sind und überproportional den Gefahren ausgesetzt sind, denen Menschen auf der Flucht insgesamt ausgesetzt sind. Das heißt, wir beobachten insbesondere Ausbeutung, Menschenhandel, Zwangsarbeit, Misshandlung verschiedener Art und sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt. Also insbesondere in den Lagern, in denen sie in Libyen oft auf die Überfahrt nach Europa warten, hören wir immer wieder von Vergewaltigungen, von Folter, von Zwangsarbeit. Und da setzen wir auch an und versuchen eben diese geschlechtsspezifischen Aspekte und Herausforderungen, die Frauen und Mädchen auf der Flucht ausgesetzt sind, aufzugreifen, indem wir beispielsweise eine Hebamme an Bord haben, die sich ganz explizit Frauen und Kindern widmen kann, indem wir einen Schutzraum für Frauen und Kinder haben, wo sie einen Rückzugsort haben und immer auf der bemüht sind, den Herausforderungen zu begegnen.
Nehmen Sie uns doch mal mit, bitte, auf die Humanity 1, auf der Sie ja als Menschenrechtsbeobachterin aktiv waren. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was in Ihnen vorgegangen ist, wenn über Funk plötzlich die Worte fallen, get ready to rescue, und alle wissen, jetzt geht es darum, Menschen aus dem Meer zu retten?
Das ist auf jeden Fall immer ein ganz besonderer Moment, der gefüllt ist mit ganz vielen Emotionen. Also es ist auf jeden Fall viel Anspannung dabei und auch eine gewisse Nervosität. Und man ist einfach von Adrenalin erfüllt, weil man weiß, es ist jetzt kein Training mehr, keine Simulation, sondern es ist wirklich der Ernstfall. Und man weiß nie, was man erwarten muss. Also manchmal treffen wir auf Boote, die in einem verhältnismäßig guten Zustand sind, die erst vor wenigen Stunden von der Küste abgelegt haben und wo es keine großen medizinischen Notfälle gibt. Aber genauso treffen wir regelmäßig auf Boote, die bereits 4-5 Tage auf See verbracht haben bei Wind und Wetter, wo Kinder und schwangere Frauen an Bord sind, wo es vielleicht medizinische Notfälle gibt, Personen bereits bewusstlos sind oder die Flucht nicht überlebt haben.
Sie haben ja Frauen an Bord in Situationen erlebt, die für die meisten Hörerinnen und Hörer, aber auch für die meisten Menschen hier unvorstellbar sind. Gab es Begegnungen oder auch Gespräche, die Ihnen besonders deutlich gemacht haben, was Flucht für Frauen konkret bedeutet?
Ich glaube, jede Begegnung, die ich mit einer Frau hatte, hat es immer für mich irgendwie vor Augen geführt. Wir haben immer wieder alleinreisende Frauen an Bord, die oft auch schwanger sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind teilweise Teenager, 16, 17, 18 Jahre alt, die in Libyen vergewaltigt wurden und eben schwanger diese Flucht begehen müssen, die keinen Kontakt zur Familie haben, die mit fremden Menschen auf diesen Booten sitzen. Und das nimmt mich immer persönlich auf jeden Fall besonders mit. Und genauso hatten wir auch einmal eine Frau an Bord, die mit 2 Kindern war. Ich denke mal so 3 bis 5 Jahre alt waren die ungefähr. Und die Frau, die hat den Women Shelter gesehen, diesen Rückzugsort, den wir haben, und hat dann 4 Tage praktisch komplett dort verbracht, weil es das erste Mal war, dass sie einen Schutzraum hatte, wo sie sich sicher gefühlt hat, wo sie den ganzen Schlaf nachholen konnte der letzten Monate und Jahre, der ihr gefehlt hat, wo sie einen Moment des Rückzugs hatte. Und währenddessen haben wir als Crew und auch die anderen Geflüchteten auf die Kinder aufgepasst und sie hat da irgendwie voll vertraut, dass das jetzt ein sicherer Ort ist und sie die Kinder an Deck spielen lassen kann und ihr Ding machen lassen kann und sie einfach mal für einen Moment durchatmen kann.
Was hat es mit diesem Woman Shelter auf sich?
Das ist ein Bereich auf dem Boot, also ein kleiner Raum, der so mit Stockbetten, großen Stockbetten ausgestattet ist, der eben ein spezifischer Rückzugsraum ist für Frauen und Kinder. Das heißt, da dürfen keine Männer rein, sondern nur Frauen und Kinder bis zu einem bestimmten Alter. Und da können einfach Frauen ja für sich mal untereinander sein, sich ein bisschen fallen lassen. Das ist eine Art Safe Space für die wenigen Tage, die sie bei uns an Bord verbringen.
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass Frauen in den Rettungsteams aktiv sind, insbesondere dann im Kontakt mit den geretteten Frauen?
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also wir haben immer diverse Crews, verschiedene Nationalitäten, mit Alter von jüngeren Leuten bis älteren Leuten und eben achten wir auch immer auf den Geschlechterausgleich. Also so ein Drittel bis die Hälfte unserer Crews sind normalerweise Frauen und Flinterpersonen. Und das versuchen wir auch in den Rettungsteams wiederzuspiegeln. Wir haben zum Beispiel viele Frauen, die diese kleinen Schnellboote, mit denen wir tatsächlich die Rettung durchführen und die Menschen an Bord unseres großen Rettungsschiffes bringen, sind Frauen, die eben ja die Boote fahren. Und es ist zum einen wichtig, um gleich ein Zeichen zu senden, dass wir nicht die sogenannte libysche Küstenwache sind. Denn viele der Personen, die wir aus Seenot retten, die wurden bereits bei vorherigen Fluchtversuchen von dieser sogenannten libyschen Küstenwache, also libyschen Milizen, illegalerweise zurück nach Libyen gebracht, wo ihnen verschiedene Menschenrechtsverletzungen drohen. Und wenn sie sehen, dass aber Frauen an Bord dieser Schnellboote sind, dann zeigt sich ganz, ganz schnell, das kann nicht die sogenannte libysche Küstenwache sein. Und es hilft uns natürlich sehr, einer Massenpanik aus dem Weg zu gehen.
Kritiker und Kritikerinnen immer mal wieder, das geht bis in die gesellschaftliche Mitte hinein, behaupten, dass zivile Seenotrettung Menschen ermutige, die Überfahrt zu wagen. Was entgegnen Sie diesem Vorwurf?
Ja, der kommt immer wieder auf und es gibt inzwischen einige wissenschaftliche Studien, die eben das genau widerlegen, die herausgefunden haben, dass die Präsenz von ziviler Seenotrettung im zentralen Mittelmeer, wo wir aktiv sind, keinen Unterschied darauf macht, wie viele Menschen von der Küste ablegen und diesen Fluchtversuch begehen, sondern dass es eher von einigen Faktoren wie beispielsweise Wetter oder politischen Veränderungen vor Ort abhängig ist. Und gleichzeitig haben diese Studien auch gezeigt, dass wenn zivile Rettungsschiffe nicht da sind, die Sterblichkeit sich erhöht. Das heißt, mehr Menschen ertrinken, wenn unsere Schiffe nicht vor Ort sind.
Menschen aus Seenot zu retten ist ja das eine, das dann öffentlich zu machen, was auf dem Mittelmeer geschieht, ist das andere. Warum ist es für Sie so wichtig, von den Erfahrungen der Menschen zu berichten, so wie heute hier bei Radio Dreieckland oder auch in anderen Medien?
Weil wir retten nicht nur, sondern wir setzen uns auch für eine politische Veränderung allgemein ein. Also die Rettung, das ist ja eine Art Symptombekämpfung, aber dass es keine sicheren Fluchtwege und kein staatlich koordiniertes Seenotrettungsprogramm gibt, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, wir versuchen das auch umfassend anzugehen und auch für eine politische Veränderung uns einzusetzen. Und die Lage im zentralen Mittelmeer, die ist jetzt schon seit 10 Jahren mehr oder weniger die gleiche, dass dort tagtäglich Menschen ertrinken. Und es ist ganz schwer für uns geworden, in der Öffentlichkeit mit diesen Themen anzukommen und in die Medien zu kommen. Und es ist aber eben essentiell, dass die Menschen weiter hinschauen und auch PolitikerInnen verantwortlich dafür machen, was dort passiert, zu sagen, Europa schaut nicht weg, Deutschland schaut nicht weg, sondern wir setzen uns dafür ein, dass sich die Situation verändert.
Im Interview mit der Frankfurter Rundschau haben Sie kürzlich von einem strategischen Ertrinkenlassen der Geflüchteten im Mittelmeer gesprochen. Was genau meinen Sie damit?
Seenotrettung ist Pflicht. Also das schreibt das internationale Seerecht vor und genauso ist auch festgeschrieben, dass Küstenstaaten dafür zuständig sind, Rettungseinsätze in ihren zugewiesenen Rettungszonen zu koordinieren. Und dieser Verpflichtung kommen EU-Staaten und auch Europa schon seit Jahrzehnten nicht nach. Das heißt, es ist Teil der EU-Abschottungspolitik, dass man diese Tote in Kauf nimmt und dass man aktiv wegsieht, damit diese Menschen eben gar nicht erst nach Europa kommen und hier einen Asylantrag stellen können. Genauso wird beispielsweise auch die sogenannte libysche Küstenwache durch EU-Steuergelder, aber auch durch Ausrüstung und Training unterstützt, damit die Menschen in Seenot illegalerweise abfangen und nach Libyen zurückbringen können und eben diese Menschen es gar nicht erst hierher schaffen.
Lassen Sie uns jetzt zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die geflüchteten Frauen an Bord schauen. Wenn Sie sich an die erinnern, denen Sie auf der Humanity 1 begegnet sind, was wünschen Sie sich, dass die Menschen hierzulande in Deutschland über diese Frauen verstehen, bevor sie über Flüchtlingspolitik vielleicht auch vorschnell urteilen?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass es Menschen sind und keine Zahlen. Wir reden viel über Statistiken, über ja, Zahlen, aber es sind Menschen wie Sie und ich, die diese Flucht begehen müssen. Und niemand wagt freiwillig die Überfahrt. Ich habe mit keiner Person je gesprochen, die gesagt hat, ich habe das freiwillig gemacht, weil ich mal schauen wollte, wie es in Europa ist, sondern die haben wirklich alle triftige Gründe, warum sie Libyen verlassen müssen. Und die wagen das nicht aus purem Übermut. Und genauso möchte ich auch nochmal sagen, dass die Personen, denen ich begegnet sind, unfassbar stark sind und dass das wirklich sehr resiliente und inspirierende Menschen sind, gerade die Frauen und Mädchen, denen ich begegnet bin. Und dass das nicht einfach Opfer sind, sondern ganz, ganz beeindruckende Menschen und ich da auch immer selber für mich sehr viel rausziehen kann, wenn ich mich mit ihnen unterhalte.
Zu hören war ein Gespräch mit Jovita Banda von SOS Humanity, die selbst mehrfach als Menschenrechtsbeobachterin auf dem Rettungsschiff Humanity One im Einsatz war. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-BY-Musik von Ronald K. Die Sendung wurde gestaltet und moderiert von Nora Niemetz. Zum Nachhören gibt es sie auf www.fro.at. oder cba.media. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen Abend.